Heute wird es so richtig bitter und irgendwie auch Asbach uralt. Aber keine Sorge, das meine ich eher so im Markensinne, denn ich bin für diese Episode der Chefetage nach Rheinberg in Nordrhein-Westfalen gefahren und habe mit dem CEO von Underberg gesprochen. Ihr wisst schon, der mit diesem Magenbitter hier. Es gehört aber zu der Firma eben auch Asbach uralt und viele weitere Produkte. In diesem Jahr wird Underberg 180 Jahre alt. Was bedeutet das aber für ein Unternehmen, was sogar im offiziellen Firmennamen auf Latein immer das Gleiche stehen hat? Semper idem. Bleibt bei Underberg auch nach 180 Jahren wirklich alles gleich? Und das in Zeiten, in denen sich der Spirituosenmarkt immer radikaler verändert? Kann das gut gehen? In dieser Episode spreche ich mit Michael Söke über genau diese Fragen. Er ist CEO der Semper idem Underberg AG und wir diskutieren über Traditionen bei Underberg, über neue Produkte und neue Wege für das Unternehmen. Und er erklärt mir, warum selbst er nicht genau weiß, was im Underberg Magenbitter so ganz wirklich enthalten ist. Viel Spaß bei dieser Episode. Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in meinem Podcast Chefetage. Ich bin live neugeboren, aber das weißt du wahrscheinlich schon, wenn du hier schon ein paar Mal reingeklickt und reingehört hast. Ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Du weißt ja, hier im Podcast, da spreche ich mit CEOs, mit Unternehmern, mit Führungskräften über ihren Werdegang, aber auch über Themen wie Leadership, über Transformationsprozesse, über Unternehmertum und natürlich auch über die Herausforderungen der jeweiligen Branchen. Wenn dich das also interessiert, dann bist du hier ganz genau richtig und dann freue ich mich, dass du jetzt auch weiterhörst und nicht einfach schon wieder wegklickst. Heute mache ich mal wieder einen Ausflug in die Welt der Spirituosen und der Getränke. Wer den Podcast verfolgt, der weiß, dass ich das schon mal gemacht habe, nämlich mit der Behrensenbrennerei. Und heute bin ich bei einem gar nicht mal so unterschiedlichen Produkt oder bei einer Firma, die unterschiedliche Sachen macht, sondern das ist durchaus ganz ähnlich. Nämlich es sind sehr, sehr leckere Sachen, die man mal bei einem netten Abend zum Beispiel trinkt. Und zwar in Rheinberg, in Nordrhein-Westfalen, bei Underberg. Und um ehrlich zu sein, ich hatte hier auf dem Hinweg immer so einen Ohrwurm im Ohr und ich bin jetzt nett und verzichte darauf, den mal zu summen und zu singen, weil singen kann ich nicht. Aber ich glaube, ihr wisst ganz genau, was ich meine, weil ich glaube, es gibt wenig Werbelieder, die trotz vielleicht schon einem gewissen Alter so im Ohr sind wie der Underberg-Song. Mein heutiger Gast ist seit 2020 Mitglied des Vorstands und jetzt seit einiger Zeit auch CEO der Semper idem Underberg AG. Was dieser Name bedeutet, da können wir gleich nochmal genauer drüber sprechen. Und ganz interessant ist auch, dass Underberg in diesem Jahr 180 Jahre alt wird und da gibt es ganz viel bestimmt zu besprechen. Da freue ich mich jetzt total drauf und deshalb herzlich willkommen, Michael Söke.
Hallo live, herzlich willkommen in Rheinberg. Freuen wir uns, dass du hier ins Underberg Stammhaus gekommen bist.
Ja, ich freue mich auch total. Das liegt mitten im Zentrum. Es ist, glaube ich, sehr historisch, die Gebäude hier, wenn man hier reinkommt. Und es riecht sofort im Eingangsbereich und zwar ganz lecker nach Kräutern.
Ja, absolut. Also man sieht ja, hier wird tatsächlich noch das Rohmazerat für den Underberg auch angesetzt und auch durch die Familie betreut und seitens des Rezepts. Und das hat immer eine Wirkung in der Stadt. Und dann weiß man, dass hier Underberg wirklich auch noch produziert wird vor Ort.
Das ist ganz großartig. Da kommen wir gleich nochmal, glaube ich, ein bisschen im Detail mehr drauf. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit dir. Ja. Wer bist du so? Was machst du so? Und vor allem, wenn du mal nicht arbeitest, auf die Arbeit kommen wir ja gleich. Also wer bist du privat und persönlich?
Ja, also erstmal bin ich, glaube ich, Familienvater, verheiratet und zwei sehr agile Jungs, ja, also 11 und 13 Jahre. Und wenn ich jetzt gerade als letzte Wochenende denke, dann spielt der eine Tennis, der andere dann zum Hockey. Dann ist man halt wegen die sehr viel unterwegs. Und gleichzeitig macht das so die Brücke, ja, weil ich bin auch ursprünglich mal Leistungssportler gewesen, habe Wasserball gespielt, Wasserball-Bundesliga gespielt, mache das super, super gerne, immer noch, wenn ich alte Freunde treffe und freue mich jetzt auch, dass nach Olympia irgendwie vielleicht auch NRW zum Zuge kommt. Also das ist schon ein Thema, was mir auch nah am Herzen liegt. Und mittlerweile spiele ich dann auch halt Tennis oder im Winter dann halt Ski, aber beispielsweise gestern Tennis hatten wir auch eine Mädchenmannschaft oder wie jetzt die Trendsportart Paddle. Seit ein, zwei Jahren, wo man einfach sagt, das macht einfach super viel Spaß, kann jeder Anfänger spielen, kann ich nur empfehlen. Also so Familie, Sport und Musik, das sind so drei Elemente. Das mache ich so, wenn ich mal nicht hier bin, bei Underberg oder vor Ort.
Sehr schön. Aber da haben wir vielleicht schon den ersten Dissens, muss ich jetzt ganz offen zugeben, als jemand, der in Hamburg zur Schule gegangen ist. Also Olympia muss natürlich nach Hamburg. Also das ist, ich
Ja, die Diskussion hatte ich beim OMR in der letzten Woche auch. Ja,
also glaube ich, ja.
Komm ich schon mit der nordrhein-westfälischen Fahne. Ja, das muss sein.
Das schauen wir dann nochmal. Der Entscheid, der steht jetzt, glaube ich, in Hamburg Ende Mai aus. Und dann, möge der Bessere gewinnen, glaube ich. Wie ist denn dein Werdegang so beruflich? Also ich glaube, viele, die Führungskraft werden wollen, die vielleicht auch mal CEO werden wollen, die fragen sich immer so, wie kommt man da hin? Wie schafft man das in so eine Position? Wie war das bei dir? Wie fing es an und wie war dein Weg?
Ja, erstmal, ich glaube, diesen Reißbrettentwurf, den gibt's so, glaube ich, nicht. Am Ende des Tages ist immer die Frage, welche Persönlichkeit hat man und was ergeben sich dann natürlich auch für Chancen, manchmal geplante und nicht geplante, aber was kann man forcieren? Weil ich glaube, schon jeder ist so ein bisschen von sich selbst abhängig, aber prägend war immer irgendwo das Thema für mich Neugier, wissbegierig zu sein, wie kommen eigentlich Entscheidungen zustande? Und am Ende auch, wenn man bei irgendwo eine Entscheidung gehört hat, wo ich sagte, finde ich jetzt nicht so gut, dann war ich irgendwie so, ja, dann muss ich anders entscheiden. Damit ich entscheiden kann, muss man auch irgendwie in die Verantwortung kommen. Ja, das so in der Nutshell, weil ich glaube, diese Persönlichkeit spielt schon eine ganz große Rolle. Und irgendwo kommt das bei mir so schon seit der Wiege. Also mein Vater, wir hatten mal Getränkehandel, einen kleinen Getränkekiosk. Und da sieht man das Unternehmertum, was das eigentlich heißt. Mhm. Wenn man dann irgendwie 6 Tage die Woche arbeitet, wenn man irgendwie, also ich kann mich als Kind nur erinnern, dass er 2-3 Tage krank war. Ja, also sprechen wir von ganz anderen Tagen, als wenn wir jetzt den Krankenstand teilweise selbst bei uns sehen, ja, im Unternehmen. Aber danach irgendwie mal klassisch bei der Deutschen Bank mit einer Ausbildung, dann BWL studiert, dann noch in den USA mein MBA gemacht. Mhm. Und da war die Frage so, was werde ich jetzt, werde ich Banker oder Berater in der Strategie, in der Strategieberatung, und hatte da auch Angebote vorliegen. Aber dann gab es tatsächlich mal diesen von Haniel, eine Position, die hieß dann Analyst im Zentralbereich Corporate Finance M&A. Und da sagte ich, oh, das hört sich aber ganz gut an. Da gehe ich doch auch mal hin, zumal es ja hier als Duisburger Haniel bekannt und ist vor der Haustür. Aber das war dann wirklich etwas, was sehr gute Interviews war, wo man gesehen hat, okay, wie können auch im Konzern Wege sein? Und wo beispielsweise Professor Siegert seinerzeit als Vorstand mit in den Interviews war für eine Analysten- oder Einsteigerrolle. Was ich vom Thema Wertschöpfung so interessant war, wo ich gesagt habe, okay, lass mal hier starten. Ich glaube, hier können auch viele Möglichkeiten sein. Und das war dann der Einstieg und hat sich, glaube ich, ganz gut ausbezahlt. Danach ging es irgendwann zur Metro, auch eher Strategie- und M&A-Bereich. Und dann innerhalb der Metro gab es ja immer mal wieder Reorganisationen, neue Aufgaben. Und dann wurde es immer so ein bisschen operativer. Dann war ich in der Restrukturierungseinheit von Metro. Tatsächlich mal so ein Turnaround mit Kollegen in der Ukraine gemacht. Super viel Spaß gemacht, wenn man wirklich ein Team ist, was dann im Einklang harmonisch agieren kann und da wirklich eine, ich sag mal, Cash-Generating-Machine eigentlich rausgemacht als Team und das ganze Commercial Model aufgesetzt. Aber auch, wenn man dann solche was hatte, wie, dass man Länder muss sich schließen, Dänemark oder Ägypten. Und das Thema Leadership ist da ein ganz, ganz großes gewesen, wo man sieht, oh, da wurde eine Entscheidung getroffen. War das wirklich die richtige Entscheidung? Also man lernt für sich super viel und gleichzeitig muss man halt die Organisation mitnehmen, weil alleine kann man nichts machen. Mhm. Danach irgendwann bei Metro auch als CFO in Belgien gewesen. Dann kamen also alte Kollegen von Mediamarkt auf mich zu, komm doch zu uns nach der Trennung von Metro und Seconomy vom Prinzip zu Mediamarkt, war ich in Holland. War auch eine super spannende Zeit, weil die Kultur ganz anders ist, auch wenn es jetzt da nicht nur Konzern ist, sondern das eine dann halt eher Food Business, dann hast du Consumer Electronics, das eine noch stationärer, das andere gerade digital, sag ich mal, gerade in Holland auch mit 1-2 Wettbewerbern, die in Europa auch für Furore sorgen seinerzeit aus Mediamarkt-Perspektive. Und irgendwann kam tatsächlich mal die Anfrage, wie so oft von einem Personalberater, der rief dann an, kannst du dir auch Unterberg vorstellen? Und da sagte ich, ja, das ist aber jetzt was ganz anderes.
Ja,
tatsächlich. Und dann habe ich mich so ein bisschen informiert, war erstmal seinerzeit super schwierig, was zu finden. Weil damals war das Thema so Transparenz, was gehörte noch alles dazu, wollte man gar nicht so drüber sprechen. Mhm. Also ein Podcast vor 5-6 Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, so wollen wir vielleicht gar nicht, ne? Aber nichtsdestotrotz, als ich hier hingekommen bin und gesehen habe, was hier eigentlich für Potenzial ist und ich hier die Themen voranbringen kann, natürlich jetzt aus Konzern in kleinen Struktur, aber trotzdem dann jetzt hier, sag ich mal, letztverantwortlich hier mit dem Vorstandskollegen zusammen und dass man sagt, okay, hier kann man was gestalten und man hat auch eine andere Verantwortung. Und ich sag mal, dieses alte Unternehmertum und Gehen kommt dann auch durch. Deswegen sagte ich, okay, let's move.
Ich habe das jetzt in den letzten Folgen immer wieder gehört von Leuten, die gesagt haben, dieser Weg vom Konzern zum relativ kleinen Familienunternehmen, dass das auf der einen Seite etwas wäre, wo vielleicht auch andere, die dann in der Konzernstruktur arbeiten, sagen, um Gottes Willen, warum machst du denn sowas? Aber sie selber das als unglaublich befriedigend und erfüllend empfunden haben, weil sie wieder, ja, nicht nur auf der Brücke, sondern auch Maschinenraum, sagte mal der Kai-Boris Bendix, das ist der CEO von Kühne, Bei dir dann wahrscheinlich so ähnlich, oder?
Na, ich würde schon sagen, dass man auch, wenn man in der Landesgeschäftsführung ist, im Konzern irgendwo auf der Brücke mitsteht, ja, und gleichzeitig aber trotzdem ist es eine Landesgesellschaft. Das heißt, man muss sich auch um Details kümmern. Aber man hat halt trotzdem noch Konzernstrukturen. Ja, wenn man an bestimmte Entscheidungswege denkt, wo man sagt, okay, man hat irgendwie die Großinvestition, dann gab es bei der Metro ein Cash-Committee, wo man sagt, ab bestimmtem Investitionsvolumen, dann hat so ein Prozess mal 3 Monate gedauert. Und ich sag mal, hier im Mittelstand am Ende des Tages, sag ich mal, muss ich entweder meinen Kollegen oder mich vor allen Dingen mit selbst überzeugen. Wenn wir überzeugt sind, dann passiert es in der Regel nicht, dass der Aufsichtsrat oder die Familie sagt, machen wir nicht. Ja, also das Thema Entscheidungsspeed für Investitionen, auch die, sag ich mal, die 7-stellig sind, da kann das in teilweise in 1, 2, vielleicht 3 Wochen gehen.
Ja.
Und das ist natürlich was ganz, ganz anderes. Und kommt dann jemand, der wirklich was proaktiv gestalten möchte, noch viel mehr entgegen, als wenn man dann in der Konzernstruktur ist.
Mhm. Wie ist das so der Weg, also von Metro und Mediamarkt dann zu Unterberg? Du sagst es ja selber gerade schon, das ist was ganz anderes. Ist das etwas, muss man sich da dann erstmal reinarbeiten oder wie sieht so ein Prozess aus? Also ich meine, ich vermute mal, du hast jetzt gerade gesagt, dass du schon bei deinem Vater ne, so ein bisschen Getränke kennengelernt hast letztlich. Also ich vermute mal, das war eine gute Vorbereitung. Aber wie ist so der Prozess von so einer Branche, die ja was völlig anderes ist, dann in die Getränkebranche zu gehen?
Ja, ich glaube, die Frage ist, da gibt es wahrscheinlich nicht die eine Antwort drauf.
Ja.
Ich glaube, als erstes muss man sagen, ich bin ja auch bei Media Saturn CFO gewesen.
Ja.
Und wenn man dann als CFO bin ich auch bei Unterberg eingestiegen. Ich sag mal, bei der Zahlenwelt ist es ja auch tendenziell einfach eine GmbH, eine Bilanz etc. Und dann zu sagen, okay, was macht man? Aber nichtsdestotrotz war es am Anfang natürlich eine Umstellung. Ja, gerade wenn man dann hier neu ist. Und dann hat man doch mal ein oder Anruf der Familie mehr bekommen, die einen natürlich dann auch kennenlernen möchte.
Ja.
Ja, wo ich sagte, so, das ist aber jetzt irgendwie komisch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich am Anfang so viele Anrufe bekomme. Das hat sich ja dann mal schnell eingependelt, dass man seinen guten Modus operandi gefunden hat. Aber am Ende des Tages glaube ich schon, wenn man weiß eigentlich, was macht man will, wenn man die Argumente hat, dann findet man sich sehr schnell zurecht. Mhm. Und ich sag mal, wenn man dann 1, 2 Themen auch Projekte vorantreibt und man sieht auch, die klappen zusammen und auch erfolgreich ist, dann ist das natürlich wieder, Glaubwürdigkeit steigt, Vertrauen steigt und das gerade im Familienunternehmen noch wichtiger, glaube ich, als im Konzern.
Wir kommen jetzt gleich nochmal auf das Unternehmen selber, was das alles macht, aber wir haben hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann für diejenigen, die das per Video sehen, wir haben hier so eine gewisse Auswahl der Produkte stehen und im Hintergrund von dir steht noch ein ganz großer Barwagen mit noch viel, viel mehr Produkten. Mal ganz direkt nachgefragt, aber du hast dich nicht erstmal eine Woche lang durch die Produkte durchprobiert und braucht das dann erstmal eine Kur oder?
Tatsächlich nicht, ja. Also ich kann sogar so sagen, also bis, weil ich ja Leistungssportler war, bis 24, 25 habe ich gar keinen Alkohol getrunken.
Ja.
Also insofern bin ich dafür prädestiniert gewesen. Und das Zweite ist auch tatsächlich, ich hatte auch noch nie Unterberg vor meinem letzten Interview mit der Familie getrunken. Weil ich gesagt habe, okay, wenn jetzt morgen mal, sag ich mal, der Seniorchef seinerzeit quasi fragt, wie schmeckt dir denn der Unterberg? Und ich sage, habe ich noch nie getrunken, ist wahrscheinlich doch keine gute Idee und habe das mal probiert. Ja.
Mhm. Und?
Ja, ist natürlich,
die Frage war jetzt, die lag jetzt auf der Hand.
Also. Naja, absolut. Ja, also, wie es so schön heißt, es ist ein Bitter und das kann ich bestätigen. Ja. Nein, aber es ist wirklich sehr gut und wir haben natürlich so viele andere Produkte. Ich glaube, wirklich alles immer durchzuprobieren, da gibt es andere für, das auch besser beurteilen können als ich.
Ich habe mal vor vielen Jahren eher privat einen Qualitätsmanagement-Chef einer großen deutschen Brauerei gekannt, der mir dann im Privaten gesagt hat, er hasst Bier, er mag nur Wein. Also ich glaube, der hatte gar nicht so furchtbar viel Spaß bei der Arbeit, aber das scheint bei dir dann anders zu sein.
Ja gut, also gesagt, also ich glaube, da soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, hier trinken wir da hier täglich da selbst unsere Produkte. Nein, aber es geht ja darum zu sehen, okay, was ist das Richtige für die Konsumenten? Und das macht einfach Spaß.
Ja, total.
Und ich finde es, also wir haben ja auch, sag ich mal, wie den Braumeister, Kellermeister oder Destillateurmeister. Und wenn die mich fragen, gerade bei Neuprodukten, wo wir bestimmt später noch drüber sprechen, wie schmeckt das und so weiter. Und dann fragen die nach Details. Also ich bin da eher noch, sage, schmeckt gut, schmeckt nicht gut. Also der Rest macht dann die Marktforschung und unser Destillateurmeister.
Ich glaube, das ist auch ganz normal. Ich hatte vor einer Weile den Dennis Bender von der Ostfriesischen Teegesellschaft zu Gast. Und er sagte auch, also er mag Tee, aber was die Teesommeliers da rausschmecken, würde er niemals selber schaffen, um dann Entscheidungen treffen zu können. Ja. So, jetzt haben wir schon sehr viel über die Produkte geredet. Deshalb stell doch das Unternehmen einfach mal kurz und knackig vor. Was macht ihr alles? Weil es ist ja viel, viel mehr als nur der bekannte Unterberg. Wie ist so ein bisschen die Geschichte?
Ja, kurz und knackig ist gut. Ja, wir steigen
180 Jahre.
Genau, exakt. Genau. Ja, also noch am 17.06. werden wir jetzt 180 Jahre. Und tatsächlich war das nicht nur das Gründungsdatum, sondern auch, wo der Gründer geheiratet hat. Also es wurden schon früh über Effizienz und Synergien scheinbar nachgedacht. Nein, aber es ist nach wie vor ein Familienunternehmen. Wir sind eine private AG und wir sind jetzt mittlerweile in der 6. Generation im Aufsichtsrat. Das ist die 5. und 6. Generation, wo wir wirklich auch Zusammenspiel machen als Gesellschafter durch diese Strukturen im Governance-Bereich. Und wie du gerade richtig sagst, es ist mehr als Unterberg. Ja, also von dem Monoprodukt gab es dann in den 70er, 80er Jahren, wo man sagte, man nimmt andere Prinzipale auf, weil wir gesehen haben, wir haben eine Vertriebs- und Marketingkompetenz. Und das können wir auch für andere. Also wenn man jetzt an bestimmte Partnerschaften denkt, hier, wir verkaufen am Ruder mittlerweile seit 30 Jahren in Deutschland. Also da sieht man schon, ist ein ganz anderer Horizont auch von den 180, 30 Jahre mittlerweile als Partner bei denen, oder dass wir auch Plomari verkaufen, ja, wo man dann auch sagt, das ist etwas. Also das heißt, im Endeffekt ist das Geschäftsmodell so, dass wir so 15 bis 20 eigene Marken sehr aktiv haben. Wir verkaufen auch und produzieren auch Handelsmarken vereinzelt, haben das in den letzten Jahren deutlich reduziert. Und zusätzlich verkaufen wir dann, sag ich mal, für, sag ich mal, internationale Marken in Deutschland. Und ich sag mal, die letzten Jahre werden wir neben dem, was wir, sag ich mal, in Deutschland machen, haben wir natürlich schon geguckt, dass wir international selbst auch wieder wachsen. Also wenn einer daran denkt, so zwei Zahlen mal, irgendwo 50% des Umsatzes von Unterweg kommt aus dem Ausland. Also das ist wirklich, und das in über 100 Ländern. Also man sagt so, ja, das ist Mittelstand, aber es sind über 100 Länder, wo unsere Produkte und vor allen Dingen der Unterberg getrunken wird. Und wenn man daran, die zweite Frage, das habe ich auch mal auf so einem CFO-Handelsblatt-Summit vom Handelsblatt gestellt. Ja, was ist denn der Umsatzanteil von Unterberg? Die Zips waren alle so zwischen 50% und 70%. Ich will es ja natürlich auch jetzt nicht genau sagen, ja, aber ich sag mal, wenn du wenn du Richtung 20% bist, dann bist du schon auf der richtigen Spur. Und das zeigt eigentlich, aus diesem ein Produktunternehmen ist halt wirklich sehr viele eigene Marken geworden und halt Distributionsmarken, gerade im Home-Turf, Spirituose, aber auch durch Vertrieb und Marketingaktivitäten.
Du hast jetzt gerade was gesagt, was mich einmal total aufhorchen lassen hat, weil es gibt ganz viele Unternehmen aus der, also gerade Lebensmittelbranche, die auch noch eher mittelständisch, familiär sind, die im Private-Label-Geschäft ja eher ihr Heil suchen. Mhm. Und du sagtest gerade, ihr habt das reduziert. Wie kam das?
Ja, also im Endeffekt muss es ja trotzdem sinnvoll sein. Ja? Ja. Man muss sagen, man hat bestimmte Produktionskapazitäten. Und gerade hier nach dem Ukraine-Krieg gab es ja sehr viele Preissteigerungen. Mhm. Und insbesondere, sag ich mal, bei einem unserer Hauptrohstoffkosten, und das ist Glas. Die konnten wir nie am Markt zurückbekommen. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber das heißt, irgendwann hat sich dadurch die Rechnung gerade bei Handelsmarken sehr stark verändert. Und das war auch eine längere Diskussion, beziehungsweise länger und kürzer, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt nicht Umsatz des Umsatzwesens machen, sondern es geht auch schon um Ertrag. Das heißt, wir haben auch um mehrere Millionen unseren Umsatz verloren, weil wir an Handelsmarkenausschreibungen entweder weniger teilgenommen haben oder die so kalkuliert, dass ich zumindest kein negatives Geschäft mache. Und daher haben wir das deutlich reduziert.
Dass einer eurer wichtigsten Rohstoffe Glas ist, liegt total auf der Hand, aber fand ich trotzdem gerade total überraschend, weil da auf die Idee kommt man ja gar nicht. Aber eigentlich ist es logisch, ne? Also gerade die Unterberg-Fläschchen, ganz viel einzelverpackt. Gibt's die eigentlich auch? Ich oute mich jetzt mal, dass ich anscheinend die Marke nicht gut genug kenne. Gibt's die auch in großen Flaschen?
Tatsächlich nicht. Oder die Antwort wäre nicht mehr als den klassischen Unterberg. Und wenn wir mal an unsere brasilianische Tochter denken, da haben wir einen Brasilberg, der wird quasi in einer ungefähr 1 Liter Flasche gemacht. Aber der ist auch für den lokalen Markt, haben wir aber auch nach Deutschland gebracht, heißt aber Brasilberg. Ja? Mhm. Aber kurzum, die Geschichte, sag ich mal, dieser kleinen Flasche ist nach dem Weltkrieg entstanden, wo man einerseits nicht mehr die Konsumenten das Geld hatten, sich Großflaschen zu kaufen und bei Großflaschen Wirte oder auch andere teilweise Sachen vermengt waren. Also die Qualitätsgefahr war groß. Ja. Das heißt im Endeffekt, kleiner zu werden, einzelverpackt zu machen und dann zu sagen, okay, du kannst dich drauf verlassen, hier ist Unterberg drin und es bleibt so. Und das ist dieses Qualitätsversprechen, das war super wichtig. Und da kommt auch die Kleinflasche her.
Spannend, das wusste ich auch nicht. Ich gebe auch zu, bevor ich mich so ein bisschen mehr mit Unterberg beschäftigt habe und dann vor einiger Zeit auch den Podcast von Frau Unterberg und mit dir zusammen bei der OMR gehört habe, habe ich echt gedacht, es gibt einen Unterberg. Weil ich meine, der Song sagt ja, steig auf den Unterberg. Aber ich glaube, es gibt weltweit genau irgendeinen, irgendwo in Afrika gibt es einen, der so heißt.
In Südafrika gibt es einen, tatsächlich, ja.
Und schon mal drauf gestiegen, oder?
Nee, tatsächlich noch nicht. Also man muss ja noch Ziele haben.
Ja, das wäre mal ein guter Betriebsausflug. Wir steigen auf den Unterberg, ein bisschen teuer da unten nach da unten. Aber naja. So, wir haben jetzt gerade schon gesagt, 180-jähriges Jubiläum. Das ist ja, also ihr seid ein Traditionsprodukt, eine Traditionsmarke, aber trotzdem ist es eine irre lange Zeit, was da so alles passiert. Und gleichzeitig verändert sich die Welt ja jetzt gerade auch massiv. Ich frage mich so ein bisschen, wie schafft man es, eine Marke, die durchaus ja sehr, sehr viele Traditionen hat. Jetzt habt ihr eine zweite sehr starke Marke bei euch, Asbach Uralt, die ja auch wahrscheinlich einen Bekanntheitsgrad von weit über 90% in Deutschland hat, vermute ich jetzt mal aus dem Bauch raus, und auch sehr traditionell ist. Wie schafft man es, ein Unternehmen da in eine Zukunft zu übersetzen? Und wie viel bleibt auch von dem Alten dann noch?
Ja, ich glaube, wenn man sich überlegt, wo kommt die Firma her, ist halt dieses Unternehmerische. Mhm. Und der Unterberg speziell ist natürlich jetzt ein bisschen historisch nochmal, aber das macht, glaube ich, die Brücke. Ist halt wirklich entstanden auch, weil der Gründer ein Getränk namens Bohnenkamp in Holland gesehen hat. Und das hatte, je nachdem, wo er das getrunken hatte, unterschiedliche Qualität. Und dann hat er gesagt, eigentlich möchte er das immer in der gleichen Qualität. Da kam damals dieses Semper Idem her. Und das ist eigentlich dieses State-of-the-Art-Denken. Ich übersetze das nicht mit immer das Gleiche, sondern für mich war es die Idee dieses Qualitäts, ist Semper Idem, ist eigentlich für mich State-of-the-Art, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und wenn man diese DNA und dieses Gedankengut übersetzt, dann heißt es nämlich wirklich diese Anpassungsfähigkeit. Mhm. Zwei Weltkriege hat man irgendwo überlebt, dann hat man irgendwo gesagt, ein Produkt reicht nicht mehr, wir möchten andere Marken haben und kaufen oder auch entwickeln. Oder auch, dass man sagt, okay, jetzt vertreiben wir eigentlich auch für andere Marken. Also man sieht diese Anpassungsfähigkeit des Unternehmens, und das ist etwas, was, glaube ich, essentiell ist, nicht nur jetzt in der Vergangenheit war, sondern auch in den letzten 5 Jahren, sage ich mal, entscheidend jetzt war, dass wir hier überhaupt so viele auch neue Produkte heute besprechen können, wie in den letzten Jahren zuvor nie.
Du hast jetzt gerade so sehr, sehr selbstverständlich zwischendurch Semper Idem benutzt. Ich glaube, muss man noch mal ein bisschen erklären, was ist das, was heißt das jetzt wirklich übersetzt? Also es ist ja Teil eures Firmennamens auch.
Genau, richtig. Also das ist, sag ich mal, der Leitspruch mit immer das Gleiche, aus dem Lateinischen übersetzt ungefähr. Mhm. Ja. Aber die Idee ist halt wirklich, dass man sagt, das ist der immer dieselbe Qualität, ursprünglich bei dieser Übersetzung, als dieser Bohnenkamp dieser unterschiedlichen Qualitäten entstanden ist, wo der Gründer gesagt hat, also ich möchte jetzt einen, der schmeckt immer gleich und der schmeckt sogar gut, vielleicht sogar noch besser und ist auch höherwertiger als das, was er seinerzeit in der Gastronomie in Holland kennengelernt hatte. Und das ist der Leitgedanke. Aber wie gesagt, der Leitgedanke ist aus meiner Sicht oft missverstanden, weil man sagt, ja, immer das Gleiche, das ändert sich nicht. Ja, natürlich hat sich das Rezept auch um Nuancen geändert. Auch der Alkoholgehalt ging mal von 49% auf 44% runter. Also das heißt nicht, dass es stehen bleibt, sondern die Idee des Gründers ist ja, dass man dann sagte, das war einfach das Fortschrittlichste, was es gab, State of the Art. Und heute ist es dann, dass wir andere Marken wieder auch beispielsweise mehr im alkoholfreien Segment oder mit weniger Alkoholgehalt entwickeln. Das sind also die Antworten auf diesen Leitgedanken sind heute andere als gestern war.
Ich kann mir aber vorstellen, dass das so im Alltag, gerade was so eine Markenführung auch angeht, gar nicht einfach ist, weil auf der einen Seite, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, so aus externer Sicht habt ihr vermutlich mit dem Unterberg selber immer noch eine sehr traditionelle Zielgruppe, wahrscheinlich auch durchaus immer noch viele Ältere dabei. Und auf der anderen Seite merkt man beim Marketing, setzt ihr ja radikal auch auf andere Dinge, irgendwie bei Hip-Hop-Festivals, ihr macht mit den Fantastischen Vier Sachen zusammen, auch wenn die jetzt auch nicht mehr die allerjüngsten sind, aber es ist trotzdem ein ganz anderer Ansatz. Wie bringt man das aufeinander? Gibt es da eine Gefahr, dass die Alten in Anführungsstrichen vielleicht das dann nicht mehr verstehen und sagen, das ist jetzt nicht mehr meins? Oder
ja, ich glaube, die Gefahr gibt es natürlich immer, aber vielleicht eins noch vorweg geschoben. Ich meine, wir sind ja eine deutsche Marke und wie so oft das auch ist, dann in dem Kernmarkt hat man nochmal ein anderes Altersprofil. Mhm. Aber wir haben ja, wie ich gerade gesagt, über 50% auch im Ausland. Dort ist die Altersstruktur schon 10, 15 Jahre im Schnitt geringer, ob das Dänemark ist, ob das USA ist und so weiter. Deswegen muss man da schon immer differenzieren. Aber wenn wir jetzt nochmal auf Deutschland reingehen, ist es natürlich so, dass wir gerade als ich gekommen bin in 2020, haben wir angefangen und das war ja auch eine der Aufgaben für uns dann als Team und für mich zu sagen, okay, wie können wir das jetzt hier nach vorne entwickeln? Und dazu zählte dann auch neue Marketingkonzepte. Das fängt dann bei der Verpackung an. Das zählt dann auch, wo können wir beispielsweise andere Festivals machen? wenn mein Kollege dann sagt, auch okay, wie können wir hier bestimmte Handelsaktivierungen machen oder wo können wir Communities bespielen? Das heißt, das ist für mich so ein wie so Puzzlestücke. Das ist dann nicht nur das eine, sondern unterschiedliche Puzzlestücke, die wir aufeinander setzen müssen und was eigentlich, um auch in neue Zielgruppen zu kommen. Und unsere Zielgruppe, ich sag mal, idealerweise fängt dann irgendwo bei Unterberg auch um die 30 an. Ja, weil alleine vom Geschnapsprofil her ist der klassische Unterberg jetzt nicht etwas, was, sag ich mal, der 20-Jährige bevorzugen würde. Das ist genauso. Rotwein ist wahrscheinlich auch nicht der erste Wein, den man dann bevorzugen würde, als Beispiel. Und das andere war dann, sag ich mal, war auch in der Idee immer zu sagen, was kann es für ein Neuprodukt geben? Aber auch auf der Marke Unterberg. Und das war ja wirklich so eine kleine Revolution, dass wir gesagt haben, mit der Namensidentität der Unterberg Espresso, der vor 2 Jahren in den Markt gekommen ist. Das ist aber eine logische Folge. Das hätten wir nicht in 2020 oder 2021 machen können, sondern man musste erstmal wieder ein bisschen die Marke aktualisieren. Ja. Ob das beim OMR war, ob das jetzt mit der Kooperation war, mit den Fantas 4. Oder wir hatten auch, fangen wir mal an, Social Media. Wir hatten kein Instagram, wir hatten zwar Facebook, aber wir hatten nichts im Social Media Bereich. Wir hatten keinen Webshop. Jetzt seit dem 1.4. haben wir Webshop 2.0. Also wir haben erstmal ganz leicht angefangen, Erfahrungen zu sammeln und da ging auch vieles schief. Das kam noch nicht so raus, wie das ist. Deswegen ist es immer so schon, dass wir gucken, welche Schritte machen wir eigentlich, um, sag ich mal, die Marke neu zu positionieren und wirklich diesen Spagat zu machen, sag ich mal, auch die alten Verbände auch weiterhin mitzunehmen.
Espresso Herbitini steht hier jetzt. Das ist ja witzige Idee. Also Kräuter und Espresso.
Genau, Espresso, genau. Also wir hatten mit einem Berliner Barkeeper, sag ich mal, zusammengearbeitet und dann gab es dieses Mixgetränk. Und dann haben wir gesagt, ja, Espresso Herbitini ist ja vor insbesondere 3 Jahren so ein Trendgetränk gewesen und ist auch immer nach wie vor in den Bars und gerade auch in den Metropolen. Das kam, wie gesagt, aus Berlin, als wir dann dort verschiedene Veranstaltungen teilweise damals noch im KDW auch gemacht haben. Dann haben wir mit bestimmten Bars zusammengearbeitet. Und daraus ist das entstanden. Das ist eigentlich wieder ein Ready-to-Drink, weil das ist ein fertiger Cocktail.
Ich bin jetzt mal neugierig. Darf ich einen aufmachen?
Ja, selbstverständlich.
Ich werde ihn nicht trinken können, weil ich gleich noch sehr lange Auto fahren muss, aber einmal nippen jetzt.
Ja.
Eine extrem spannende Kombination, doch. Ich war total skeptisch, ich muss ehrlich sein, aber ich finde, es ist super lecker. Also,
Das ist, also das Feedback der Kunden ist auch wirklich super. Ist eher das
interessant,
Thema.
Interessant, ja. Wirklich interessant.
Wie so schön heißt, Liquid to the Lips. Wir müssen es halt pushen, dass die Leute das testen. Ja. Ich sag mal, derjenige, der es trinkt und probiert, der ist in der Regel begeistert.
Ja.
Und wir sehen auch, also das wissen wir aus der Marktforschung, das ist eher etwas, was eher weiblicher wird und eher jünger wird. Also wir wissen schon, also gerade dieses Getränk hilft schon, die Marke auch zu verjüngen. Also das
cool. Ja, spannend. Was ich mir auch vorstellen könnte, ihr habt ja im Gegensatz zu vielen anderen Marken, die ich jetzt jedenfalls so kenne, ne? Also es ist doch eine Geschichte, die auch etwas in die Gegenwart bewahrt hat, was bei anderen verloren gegangen ist. Also man sagt ja zum Beispiel irgendwie das Rezept für Coca-Cola, das war mal irgendwie, ich weiß nicht wie, geheim und irgendwas. Ich glaube, die haben das so oft radikal neu erfunden, da ist von dem, was mal vor über 100 Jahren angefangen hat, gar nichts mehr übrig. So, ich weiß jetzt nicht, wie das bei irgendwelchen Konkurrenzprodukten von irgendwelchen Förstern oder Jägern ist, aber bei euch ist es ja so, das Rezept ist uralt und du kennst es selber auch nicht.
Das ist so. Und man denkt ja immer, das ist so Marketing-Mythos.
Ja.
Ja, aber das, ich kann es wirklich bestätigen. Und die Anekdote dazu ist eigentlich, als ich angefangen habe, habe ich alle Teams kennengelernt, alle Mitarbeiter. Ja. Und dann habe ich die Mitarbeiter des Kräuterbereichs kennengelernt und habe gesagt, oh, da freue ich mich schon drauf. Das gucke ich mir auch mal an.
Ja.
Und dann sagte da ein gestandener Mann zu mir, nein, machen Sie nicht. Da war ich etwas irritiert. Ja, und dann kam halt die ganze Geschichte, ja, das ist dann, wenn überhaupt, nur mit Familie und so weiter. Und das ist aber wirklich tatsächlich das Geheimnis.
Mhm. Wer kennt dieses Rezept alles?
Das sind jetzt 4 Familienmitglieder und 2 Geistliche. Mhm. Also, dass sie wirklich dann eigentlich die Generation, wir haben jetzt 4., 5., 6. Generation. Ja, das heißt, die übermitteln das dann auch. Und daraus ist dann wirklich, wo eigentlich immer 2 aus der Familie, beispielsweise jetzt Frau Unterberg-Ruder mit Ludwig Ruder in der 6. Generation, wo die dann auch zu zweit idealerweise sind, dass man das macht das, und so weiter. Und dann hat man natürlich die, sag ich mal, die Produktionsmitarbeiter, aber die Familie kennt das Rezept.
Und wie sieht das, also ich bin jetzt einfach mal neugierig, wie sieht das in der Praxis aus? Kommt dann Frau Unterberg hierher und mischt irgendwie die Grundlage zusammen für den Unterberg?
Exakt.
Wahnsinn.
Exakt, genau. Ja. Und das ist auch ein anderer Bereich, ist auch ein geschlossener Bereich. Kommen wir auch nicht rein, ja, also irre. Tatsächlich. Und dann kriegen wir irgendwann deswegen war das so eine Mazerat, wie das so schön heißt, ein Roh-Unterberg, den wir dann quasi übergeben bekommen. und die wir dann weiterverarbeiten.
Ja, und dann noch zwei Geistliche, die das kennen. Also ich beschäftige mich ja allein für meine Klienten und beruflich wahnsinnig viel mit Storytelling, aber das könnte man sich ja besser nicht ausdenken. Also
Das ist das Phänomenale eigentlich bei Unterberg. Also wir müssen uns keine Marketinggeschichten ausdenken. Es ist genauso wie damals die Kooperation mit den Fanta 4. Das sind Sachen, die sind ja real, dass die das als Ritual gemacht haben. Und ich sag mal, selbst wenn ich jetzt heute noch, ob das jetzt mit Christian Unterberg ist, mit Frau Unterberg-Ruder, hier durchs Gebäude gehe und die machen eine Führung selbst, die ist ja auch immer anders. Und da lerne ich immer noch neue Sachen. Ja, und das jetzt nach dann quasi im sechsten Jahr.
Ja, Wahnsinn. Jetzt würde mich mal so ein bisschen interessieren, ich habe das natürlich auch schon mit dem Oliver Schwegmann von Berendsen mal so ein bisschen angeteasert oder besprochen. Die Frage, die ich habe, ist der Spirituosenmarkt in Deutschland und ich vermute mal auch in Europa, der ist ja durchaus in einem Wandel. Auch wie der Biermarkt ist jetzt nicht der absolute Wachstumsmarkt gerade. Ne? Also der Alkoholkonsum geht runter und gerade bei jüngeren Leuten gibt es ja durchaus auch sehr unterschiedliche neue Vorlieben für Getränke und für das, was man vielleicht in der Freizeit dann macht. Wie geht ihr damit um? Was hat das für Auswirkungen?
Ja, ich glaube, dass wir im Endeffekt unsere Hausaufgaben machen müssen. Was heißt das jetzt konkret? Und dann gibt's auch nicht die eine, sondern es sind unterschiedliche Hebel, die wir bespielen. Ich sag mal, das eine Thema ist gerade der Trend dazu, der ist wirklich da. Also letztes Jahr ist der Markt in Deutschland 5% rückläufig gewesen.
Oha.
Ja, also das ist schon deutlich und das war das erste Mal, dass das so stark war tatsächlich. Und es gab nur noch eine Kategorie, nämlich diese Ready-to-Drinks, diese fertigen Cocktails beispielsweise in Dosen, Mischgetränke, die gewachsen sind. Also das heißt, wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme, also wir sprechen sehr viel über Innovation und Ready-to-Drinks haben wir beispielsweise mit der Marke P2 auch absolut, wo wir fertige Caipirinhas haben in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Wir haben jetzt dieses Jahr den Mojito als Relaunch gemacht. Das heißt, da gibt's nicht nur Caipirinha, sondern auch Mojito. Oder wir haben auch vor 2 Jahren den P2 Caipirinha 0,0. Ja, also ich sag mal, da blutet mir manchmal mein Herz aus einer Finanzsicht.
Ja.
Weil ich sag mal, wir nehmen das echte ursprüngliche Produkt, was alkoholisiert ist, entalkoholisieren das, weil die Aromastoffe dann besser erhalten bleiben. Und dann schmeckt das auch besser im Vergleich zu manchen alkoholfreien Getränken, die rein künstlich sind. Also da haben wir einen anderen Qualitätsansatz, gerade bei dem P2 0,0. Das heißt, unsere Produkte sind da schon so, dass wir jetzt gucken, was machen wir? Und ich sag mal, oder beispielsweise Hubertus-Tropfen, wo wir verschiedene Geschmacksrichtungen, hier haben wir auch diese kleinen Lakritz, wo wir in den Lakritzmarkt eingestiegen sind. Also wir suchen uns auch Marktsegmente. In einem Fall einen Markt, wo wir durch eine Produktinnovation oder eine Sortenerweiterung eine Marktvergrößerung machen. Also unser adressierbarer Markt für Hubertus ist gewachsen dadurch, dass wir eine neue Geschmacksrichtung gemacht haben. Das heißt, auch wenn der Markt fällt, habe ich dort Möglichkeiten. Und hier ist der Alkoholgehalt beispielsweise 15%. Also das ist so Antwort 1, ist halt durch Innovation im geringeren Alkoholsegment und vielleicht auch Marktvergrößerung auch in Deutschland. Zweiter Punkt ist natürlich Internationalisierung. Wir haben jetzt, sag ich mal, aus den deutschen Hauptgesellschaften ungefähr 15%, die wir exportieren. Dann haben wir Brasilien, USA noch Geschäft, also roundabout 20% Auslandsanteil. Und wir sind Mittelständler mit roundabout 135 Millionen Umsatz im letzten Jahr. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie komplett im Milliardenbereich. Das heißt, in jedem Land haben wir noch Potenzial. Und wenn wir das gerade auch sehen, dass wir jetzt systematisch das angehen, beispielsweise USA oder in Afrika, das Feedback, was wir bekommen, da sind auch die Bitteraffinität, selbst für den Original Unterberg, ist sehr hoch. Namibia, Südafrika, das heißt, da sind wir in den letzten Jahren beispielsweise über 10% in den gewachsen pro Jahr.
Krass.
So, das heißt, also wir haben so hohe Market, neue Innovationen, international. Also ich sag mal, wenn wir irgendwo dann Auslandsanteil Richtung 25% und 30% kommen, ich glaube, haben wir da unterschiedliche Klaviatur, die wir bespielen können.
Wie ist das generell so mit dem Alkoholkonsum im Ausland? Ist das ein ähnlicher Trend oder gibt es Länder, die da einfach völlig gegenläufig sind?
Also ich glaube, grundsätzlich, das liest man ja, ist das schon weltweit rückläufig, alkoholfrei oder an Functional Shots beispielsweise, mit denen wir uns auch beschäftigen. Die wachsen schon überproportional, das ist der Fall. Aber trotzdem gibt es im Ausland immer noch ein Wachstum in einzelnen Kategorien zwischen 2% und 5%, je nachdem, in welchem Land man ist. Und das reicht eigentlich, dass man dort Akzente hat. Weil, wie gesagt, wenn wir jetzt eine Basis hätten, wo wir sagen, ich habe in einem Markt schon 50% Marktanteil, dann habe ich ein Problem. Aber wenn ich sage, mein Marktanteil ist unter 1% in bestimmten Auslandsmärkten, wo ich sage, da möchte ich also auf die Gesamtspirituose. Oder wenn ich sage, in einer Kategorie, wo ich 10-15% habe, warum könnte ich nicht auf 18? Ja, also Unterberg in Deutschland hat über 20% Marktanteil. Ja, das würde ich ganz gerne in jedem Land, sag ich mal, haben. Dann haben wir andere Diskussionen.
Ja, ich würde mal bei Alkohol gerne auf das Thema Verantwortung kommen, aber vielleicht anders, als du es jetzt erwartest. Weil natürlich irgendwie ist es so, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt und sagt, man macht so eine Vorbereitung für einen Podcast mit einem CEO von einem Spirituosenhersteller, dann liegt das eigentlich total nahe, dass man jetzt auch noch einmal sehr ernsthaft darüber sprechen muss, über den Alkoholkonsum und ist der nicht eigentlich böse und wie geht man damit um als Unternehmen mit dieser Verantwortung? So. Jetzt bin ich selber jemand, der sehr wenig trinkt, aber wenn ich es tue, sehr genieße und von daher, ich habe damit überhaupt kein Problem und fände das jetzt irgendwie so ein bisschen, also ja, das ist so, also sozusagen so einer Verpflichtung nachzukommen, jeder sagt jetzt, ich muss dich nach Verantwortung fragen und ich bin mir sicher, du hättest die perfekte Antwort darauf. Deshalb lasse ich das. Mich würde viel mehr interessieren, wie geht ihr damit oder wie du damit auch persönlich umgehst, dass tatsächlich diese Frage eigentlich immer kommt und dass eigentlich so dieses Bild von, dass so ein Unternehmen, also was jetzt Alkohol herstellt, eigentlich sich immer rechtfertigen muss und so. Ist das eigentlich doch etwas, was nervt dich das?
Na, ich finde schon, dass das zum Teil natürlich auch der Rolle gerecht wird, ja. Also jetzt sowohl des Unternehmens als auch, sage ich mal, für alle anderen Hersteller auch in dem Bereich, ja. Nichtsdestotrotz muss man sagen, das ist eine spezifische Frage. Mhm. Aber gleichzeitig auch, wenn man, sag ich mal, heute ehrlicherweise die Politik und die Regulation ansieht, wo ich sage, irgendwie schießt mir manchmal am Ziel vorbei oder aus einer bestimmten Situation kommt das wieder in den Fokus, wo man sagt, man möchte jetzt über Gesundheit sprechen, hat aber eigentlich andere steuerliche Hintergründe. Da tue ich mich dann schwer, sage ich mal, das in den Kontext zu sehen, wann das ist. Aber grundsätzlich, dass wir hier gerade das Thema Prävention oder dieses maßvoll genießen, das erwarte ich von jedem meiner Mitarbeiter, das erwarte ich von mir selbst. Aber das heißt aber auch, diese Selbstständigkeit, diese Mündigkeit des Bürgers, die erwarte ich auch. Ich habe ja auch mit bis 24 nicht getrunken. Ja. Die Entscheidung konnte ich ganz ohne Gesetze treffen. Ja, also ich habe es geschafft. Ja.
Und, ernsthaft?
Ja, tatsächlich.
Spannend.
Und das ist, ja, und da muss man dann wirklich, man muss halt mal alles reflektieren, statt, sag ich mal, wie pauschal Alkohol böse. Ja, also da muss man sagen, okay, was kann man machen? Und wie gesagt, also diese Präventionsmaßnahmen, Aufklärung oder zu sagen, hier, das Marketingteam, wenn die mit Ideen kommen, natürlich will ich, dass sie sagen, okay, da fühlen wir uns jetzt nicht sicher, weil ist das jetzt zu werblich oder nicht? Also dann sagen wir schon. Also da haben wir auch, sag ich mal, den inneren Kompass, um zu sagen, nee, das müssen wir schon so machen.
Mhm. Ja. Ich finde, was ich spannend finde, ist, wie alkoholische Branchen unterschiedlich wahrgenommen werden. Also ich hatte 30 Acker hier bei mir im Podcast, Wein, auch sehr stark auf der OMR immer vertreten. Ja. Ich sehe jetzt hier oben, mir gegenüber sind so verschiedene Plakate und Bilder von euch, da ist auch eins von der OMR mit dabei. Und ich habe auch für einige Winzer gearbeitet und die strategisch kommunikativ begleitet. Und ich hatte da nie den Eindruck, dass diese Frage jemals aufkam bei Wein. So, das war für alle irgendwie immer klar, dass das eigentlich ein großes Kulturgut ist, dass das ein fast schon intellektueller Genuss ist. Und die Frage, was ist eigentlich mit Alkohol, kam nie. Ist das vielleicht eine kommunikative Herausforderung für euch, dass ihr mal auch sowas wie Underberg oder welche der Produkte auch immer auf dieses Level hebt?
Ja, interessanter Gedanke. Also ich glaube, gerade bei Underberg ist es ja auch absolut ein Genuss- und Premium-Artikel.
Ja. Ja,
also ich sag mal, es gab auch oft sagen Leute noch zu mir, Underberg ist ja auch der Kassenartikel. Jetzt mal hochgerechnet, Underberg kostet irgendwie, wenn man das als Flaschenformat rechnen würde, ungefähr 30 Euro. Das ist ein absoluter Premium-Artikel. Deswegen ist dieser Genussmoment, wie du richtig sagst, absolut wirklich im Fokus. Das muss man ganz klar sagen. Und da haben wir das als Branche natürlich jetzt scheinbar nicht geschafft, wie ein, zwei andere. Ob man das jetzt wirklich immer so argumentieren kann. Aber da finde ich schon, dass die Spirituose grundsätzlich so ein bisschen diskreditiert ist. Weil, wie gesagt, also der Konsum ist grundsätzlich rückläufig. Am Gesamtmarkt haben wir 4%. Und wenn man das mal auf den rein Liter Alkohol im Vergleich zu anderen alkoholhaften Getränken sind, dann haben wir 18%. Also offensichtlich haben wir nicht die Mehrheit am Markt, sind aber sehr stark im Fokus.
So eine, schwieriges Wort jetzt, Premiumisierung, weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber wäre das nicht eigentlich ein Weg? Also ich meine jetzt nicht von der Qualität der Produkte, also da, das wage ich gar nicht zu beurteilen und auch überhaupt nicht in Zweifel zu stellen, sondern von dem, wie es wirkt. Also man könnte sich ja durchaus jetzt vorstellen, einen Underberg in einer sehr hochwertigen Flasche, vielleicht irgendwie mit einer Handgravur und ich weiß nicht, mit der Unterschrift von Frau Unterberg, ja. Und in so eine Richtung. Habt ihr da mal überlegt?
Tatsächlich ja. Also ich glaube, auch die Familie seinerzeit und auch die Kollegen vor uns, die haben sich, glaube ich, es gibt nichts, was nicht schon durchdacht wurde. Hm. Meistens ist es dann die Frage, was wurde gemacht? Und ich glaube, der Unterschied ist, dass wir in den letzten Jahren mehr machen, als dass wir einen Mangel an Ideen haben.
Ja.
Aber ich sag mal, wie gesagt, also wenn man das jetzt gerade umrechnet, mit 30 Euro sind wir schon relativ Premium, muss man ganz klar sagen. Oder bei Asbach, was wir bei Asbach Ural zuletzt gemacht haben, ist beispielsweise einfach so ein Sherry-Fass genommen. Das kommen dann ungefähr nur 3000 Flaschen aus, also so ein Finish. Nochmal die letzten 3 Monate oder was zur Einlagerung. Und dann gibt es auch nur 3000 Flaschen.
Ja.
Und dann ist der Preis tatsächlich auch irgendwie 49,99. Ja, und das ist etwas, wo wir dann sagen, wir sprechen mit einem Kunden, dem wir das exklusiv machen oder über den Webshop. Also wir suchen auch diese Themen. Aber ich glaube, man muss halt das gesamte Spektrum haben, dass man sagt, okay, man hat was im Mainstream, weil wir auch Produkte im Mainstream haben, aber trotzdem diese Spikes haben, auch zur Differenzierung und zur Premiumisierung, weil die Leute, die haben auch eine andere Zahlungsbereitschaft. Und ich glaube, da haben wir auch sehr viel gemacht in den letzten Jahren.
Ich habe jetzt gerade eben heute Morgen beim Frühstück noch einen Wikipedia-Artikel über Asbach gelesen und da stand ein Satz drin, dass, also ich meine, Asbach als Name ist ja schon wirklich sprichwörtlich in Deutschland. Ne? Etwas ist Asbach. So. Und da stand drin, dass die Firma Asbach, also ihr, eigentlich wegkommen wollt davon, dass man Asbach mit Uralt sofort in Verbindung setzt. Ich finde das eigentlich total schade, weil das ist doch eigentlich total cool, dass also einen sprichwörtlichen Namen zu haben und dann lieber richtig in dieses Uralt-Ding reinzugehen. Das wäre doch auch eigentlich besser, oder?
Ja, tatsächlich. Und das machen wir auch. Also ich weiß nicht, wie weit du das verfolgt hast, aber wir waren ja bei Asbach, haben wir auch eine Marketingstrategie gehabt, wo wir sehr viel wieder in den letzten Jahren gemacht haben. Dazu zählte beispielsweise auf Festivals zu gehen, auf Perukaville. Und was es dort gibt, ist das Asbach Uraltersheim.
Ah, cool. Ja,
also insofern,
Wikipedia lügt, also es ist ja wie manchmal.
Ist wirklich so. Ja. Und dann ist es wirklich, dann steht man da und guckt sich das an, was das Team präsentiert und dann denkt man, boah, das ist aber schon, ja, wollen wir das, ja? Und dann sagen wir eigentlich, ja cool, eigentlich ist es cool, lass uns das machen.
Ich bin nämlich jetzt schon überlegen, ich werde ja nachträglich noch ein Intro aufnehmen und ich muss da diverse Sprüche mit, jetzt wird's bitter und alles ist heute Asbach und irgendwie werde ich da was einbauen.
Also bitter is better as always.
Ja, das sowieso. Ich trinke jetzt zum Beispiel meinen Kaffee auch rabenschwarz und möglichst stark. Also ich mag bitter. Also von daher rennst du da bei mir offene Türen ab.
Ja,
kommen wir zu einer ernsthaften Frage noch zum Thema Alkohol. Und zwar ganz aktuell. Ich weiß nicht, wann ihr diesen Podcast hört. Aber wir haben jetzt gerade Mitte Mai 2026. Und unser lieber Bundesfinanzminister ist mal wieder auf der Suche nach ganz vielen Möglichkeiten, seine Haushaltslöcher zu stopfen. Und da sind dann gleich 2 Steuern im Gespräch, sie zu erhöhen. Und beide betreffen euch, nämlich die Alkoholsteuer und eine eventuell neu einzuführende Zuckersteuer, wie in manchen anderen Ländern. Wenn du diese Nachrichten liest, was sind so deine spontanen Reaktionen darauf?
Ich glaube, die sind gar nicht spruchreif.
Das habe ich gedacht.
Nein, aber ich glaube, wenn man wirklich das reflektiert, ist ja erstmal die Frage, warum wird das gemacht? So, und ich glaube, du hast das jetzt richtig adressiert, aus meinem persönlichen Verständnis auch, dass man sagt, man sucht hier, es ist ja Teil der 66 Vorschläge aus der Gesundheitsreform gewesen. Ja? Mhm. Aber im Endeffekt ist die Diskussion heute jetzt entstanden, als man über Defizite im Gesundheitsbereich gesprochen hat. Die ist nicht entstanden, auch wenn die natürlich underlying irgendwo war in den letzten Jahren, sondern wirklich im Kontext, hier gibt es ein Defizit irgendwo, jetzt können wir doch mal was machen. Das heißt, der Anlass ist eher, etwas auf der Einnahmenseite zu generieren. Und dann weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Weil ich glaube, wenn man sehr viel über Prävention spricht und wir dort mehr investieren, dann ist das richtig. Oder wenn man darüber spricht, wie kann eine Werbung genau aussehen, dann finde ich das vollkommen richtig. Aber dann pauschal zu sagen, okay, jetzt gibt es eine Steuer und wie gesagt, es heißt Alkoholsteuer und wie ich dir gerade gesagt habe, am Beispiel des Marktes, 18% des Marktes, ist mein eigentlich eine Spirituosensteuer.
Mhm.
Ja, also nur mal, also wir haben, wie gesagt, 135 Millionen Umsatz und wir zahlen jetzt von dieser Brandweinsteuer über 50 Millionen pro Jahr, heutzutage schon.
Krass.
Ja, und es gibt auch Beispielrechnung, was das für den Endkonsumenten hieß. An bestimmten Beispielen hat auch der Bundesverband Deutscher Spirituosen Beispiel nachgerechnet, aber auch mit Nielsen hochgerechnet. Das sind zwischen 10 und 25% Preissteigerung.
Mhm.
die dann ans Regal weitergegeben werden müssen an den Kunden. Dann kann man natürlich sagen, die Kunden werden reagieren. Aber dann weiß ich auch nicht mehr, ob die Mehreinnahmen kommen. Dann kann man sagen, ja, jetzt greift das gesundheitliche Aspekt. Und das mag sein, aber dann, wie gesagt, dann hast du parallel noch Zucker angesprochen. Dann frage ich mich immer, ob wir die richtigen Akzente setzen, was nicht jetzt die Rolle von Alkohol und die Maßnahmen, die wir machen müssen, für dieses maßvoll genießen und diesen Genussmoment in den Vordergrund zu stellen. Also das ist auch unsere Aufgabe und da halten wir uns dran. Also das muss wirklich ganz klar sein. Aber da muss man wirklich mal ein gesamthaftes Bild machen. Und ich habe immer noch das Gefühl, das ist nicht der Fall. Auch beispielsweise bei der Zuckerabgabe kommt das dann zusätzlich. Ja, weil ich sag mal, wenn ich jetzt noch einen Keks esse und so weiter, ich glaube, dann kann man bestimmt über Normen sprechen. Dann weiß ich aber nicht, ob die Lenkungsfunktion dort immer die richtige ist. Und ist es jetzt die gesundheitliche Lenkungsfunktion oder die staatliche Einnahmenfunktion? Dann kann man auch über die Ausgabensituation des Staates sprechen. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich glaube nämlich auch, also ja, diese beiden Ebenen, also die Ausgabensituationen und immer mehr Einnahmen generieren wollen, das ist so die eine Seite. Ich habe da eine ganz große Skepsis, ehrlich gesagt. Wer meinen Podcast hört, weiß das. Aber ich bin gerade bei der Zuckersteuer und die Alkoholsteuer wird ja häufig auch in diesem Kontext genannt. Das, was du jetzt gerade so sehr sanft als Lenkungsfunktion benannt hast. Ich persönlich habe so dieses sehr Erzieherische, was viele in der Politik gegenüber Bürgerinnen und Bürgern da möchten. Ich bin das eigentlich ein bisschen leid. Also ich finde, es ist zu viel geworden. Und dann noch mehr und dann noch mehr. Und hier noch und eingreifen und da noch mehr lenken. Ich glaube, irgendwie muss man auch die eigene Selbstverantwortung noch mal ein kleines bisschen wieder im Blick nehmen, oder?
Also ich sagte ja eingangs, also ich bin ja wirklich für die Mündigkeit. Ja, also diese Verbotsszenarien, die helfen dort nicht, aber das ist halt wirklich, und alle sprechen auch von Entbürokratisierung, ob das jetzt Lieferketten-Sorgfaltsgerecht Gesetz ist etc. Ja, aber wir setzen das eigentlich fort. Wir spüren das hier im Mittelstand nicht, ja, ob das Verpackungsverordnung ist, Entwaldungsverordnung ist und so weiter. Also was wir an entweder Reporting machen müssen, ja, wo man dann sagt, dann hat man potenziell einen Wettbewerbsvorteil, ja, gegenüber wem? Ne? Also ich meine auch beispielsweise mit der Alkoholsteuer. Wir haben in Deutschland beispielsweise auch einen sehr starken Mittelstand in diesem Segment und einen sehr fragmentierten Mittelstand. Im Gegenüber haben wir sehr starke internationale Player. Das heißt, die potenziell auch unabhängig davon jetzt von der Steuereinnahmensituation auch stärker noch überproportional betroffen werden, wird wieder der Mittelstand sein. Also das heißt, da muss man einfach sehen, wie sind eigentlich die Effekte? Und da bin ich tatsächlich halt, wie gesagt, ein bisschen liberaler und selbstverantwortlicher. Ja, der Markt muss manchmal irgendwo wieder zurückgeführt werden, sodass der Markt die richtigen Antworten gibt. Das ist bestimmt der Fall. Aber ich habe hier nicht das Gefühl, wenn man sagt, die letzten 20 Jahre ist der Spirituosenkonsum rückläufig, die Trends gehen, dass die jungen Leute weniger trinken. Unser durchschnittlicher Alkoholgehalt ist um 5% in den letzten 5 Jahren gefallen. Unsere Neuprodukte sind alle mit 10-15%. Also ich sag mal, Weine sind auch in der gleichen Kategorie, aber trotzdem spricht man darüber. Dann weiß ich nicht, ob die Verhältnismäßigkeit gegeben ist.
Ja. Kommen wir mal zum Thema Leadership. Das ist ja immer so der eine große Block auch bei mir. Wenn ich jetzt eine ganz kritische Frage formulieren wollen würde, dann hätte ich gefragt, wie kann man CEO eines Unternehmens sein, wenn man selber nicht mal das Rezept kennt? Jetzt hast du ja erklärt, warum das so ist. Das heißt, diese Frage fällt jetzt irgendwie weg. Aber nichtsdestotrotz bist du CEO in einem Familienunternehmen. So, und das ist ja doch nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn man jetzt vielleicht in einer börsennotierten Aktiengesellschaft ist, wenn man in einem Unternehmen ist mit einer breit gestreuten Eigentümerstruktur, wo auch institutionelle Anleger mit dabei sind. Sondern du hast hier so eine Familie, eine, die wahrscheinlich, vermute ich mal, auch sehr auf die Familientradition Wert legt. Wie arbeitet das sich als CEO in so einem Unternehmen? Gibt es da bestimmte Dinge, die vielleicht anders sind, als wenn man in so einem anderen Unternehmen arbeitet? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, also grundsätzlich bin ja jetzt quasi im 6. Jahr, arbeitet sich sehr gut hier. Ja? Also ich glaube,
offenbar.
aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, einfach die Familie hat ja für sich in 2018, 2019 erkannt, wir wollen das Unternehmen wieder in die nächste Generation bringen, was mittlerweile jetzt auch erfolgt ist. Ja, aber das heißt, da musste man auch sowohl auf der Managementseite als auch in den Entscheidungsgraden was ändern. Und deswegen, wenn man die Möglichkeit hat zu gestalten, das ist für mich immer persönlich auch maßgeblich. Ja, wenn ich die Möglichkeit habe zu gestalten und sage, ja, ich komme mit eigenen Vorschlägen und das können wir machen, oder mein Kollege Thomas Mempel sagt hier, Michael, lass uns das machen, dann sagen wir, komm, machen wir. Und wenn wir dann sagen würden immer, nein, 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 ich glaube, dann hätte man ein anderes Problem. Also hier ist, das Vertrauen hat sich natürlich über die Jahre gebildet, dass wir das Unternehmen mit Innovation und auch Internationalisierung sehr stark jetzt nach vorne gebracht haben. Und das wirkt einfach. Also insofern glaube ich schon, dass das ein essentieller Teil ist. Davon abgesehen eine kleine Korrektur. Ja, wir sind natürlich ein Familienunternehmen privat, aber wir haben ja am Anleihenmarkt Anleihen. Das heißt, ich telefoniere regelmäßig auch mit Investoren und so weiter. Das heißt, da sind trotzdem schon noch Stakeholder, die eine gewisse Relevanz haben. Was aber auch positiv ist, dieses professionelle Outside-Bild durch den Kapitalmarkt, auch unser Aufsichtsrat hat 3 Externe, also sogar die Mehrheit im Aufsichtsrat, was für mich super, super wichtig ist. Weil ich sag mal, man braucht auch Leute, die einen entweder supporten, aber auch mal challengen und sagen, okay, warum seid ihr da so langsam? Oder habe ich nicht verstanden, warum wollt ihr jetzt irgendwie die, warum glaubt ihr, dass das neue Produkt oder das Land jetzt am besten ist? Oder warum investiert er da nicht jetzt 1 Million in das Land? Ja, wir müssen halt gucken, dass wir trotzdem limitierte Ressourcen haben. Also ich glaube, in diesem Spannungsfeld bewegt man sich, aber ich glaube, wenn man die richtigen, das Zusammenspiel, das hat man, haben wir gut definiert.
Mhm. Würdest du sagen, so die Erfahrung, die du im Konzern hattest, helfen dir dabei heute oder ist das einfach eine ganz andere Welt? Oder ist sie so, also ich habe zum Beispiel Dr. Sonja Fleischer, die ist Personalvorständin bei IBM Papst, also weltgrößter Ventilatorenhersteller, und die war vorher bei Procter & Gamble und hat gesagt, sie ist ins Familienunternehmen zurückgegangen, gerade weil dort die Erfahrungen aus dem Großkonzern gebraucht worden sind. Und zu sagen, Mensch, wir vielleicht internationalisieren, professionalisieren. Wie siehst du das? Wie war das bei dir?
Ich glaube genau, also das letzte Stichwort Professionalisierung ist auch das, was hier auch ein Fall war, ne? Warum die gesagt haben, okay, wir wollen jemanden holen. Und wie gesagt, ich bin ja nicht aus der Getränkebranche, das war ja eh schon etwas Atypisches. Ja, und dass man dann sagt, okay, und dann wird auch ein Finanzler-CEO, ist auch nicht typisch. Ja, aber im Endeffekt ist es das, was eigentlich das wirklich ganz gut reflektiert. Wenn man aus dem Konzern kommt, was haben wir mitgebracht? Also beispielsweise Leadership. Leadership ist eigentlich sogar unabhängig, ist eher von der Persönlichkeit. Was ist, glaube ich, richtig und was falsch? Und wenn man das vom Wertesystem hier mit dem Familienunternehmen gut übereinbringen kann, was Unternehmertum ist, was Proaktivität ist, Gestaltungswille, und das passte sehr gut, dann kann man es auch ins Unternehmen bringen, als ein Punkt. Ja? Mhm. Oder aus dem Konzern bestimmt Projektmanagement. Als ich hier ankam, hatten wir eine Strategie. Die Strategie waren 55 Einzelprojekte für den Mittelständler. Das ist nicht beherrschbar. Ja. Das ist auch nicht kommunizierbar in die Organisation. Ja? So, das heißt, am Ende des Tages ging es das zu sagen, okay, wir haben jetzt bestimmte Säulen. Wir machen ja Markenmodernisierung ist eine Säule. Ne, Internationalisierung, Innovation ist eine Säule und Professionalisierung. Mhm. Dass man sagt, ganz klar verständlich 4 Säulen, und die möchte ich, dass sie eigentlich jeder weiß. Und dann auch die Verspreche unterschiedlichen Tools, die man dann eigentlich hat, um das dann wirklich nach vorne zu bringen. Mhm. Also deswegen so Projektmanagement ist dann was, oder auch Incentive Schemes, weil man viel mehr gesehen hat. Ja, wo ist das Thema? Als Beispiel, man hat gesagt, ja, wir arbeiten noch nicht immer so ideal zusammen. Ja, es gibt bestimmt heute immer noch in einzelnen Bereichen Möglichkeiten, wo wir noch viel besser verzahnt sein können. Aber wir haben das Incentive-System umgestellt. Wir hatten für viele Leute kein Unternehmensziel im Bonussystem. Das haben wir für alle Mitarbeiter quasi eingeführt. Dass wir sagen, ein Großteil, also 50%, ist halt wirklich für alle gleich. Ich möchte nicht die Diskussion haben, der eine sagt, ja, ich habe hier ein Marketingziel, der andere sagt, ich habe ein Vertriebsziel, der andere sagt, ich habe ein Warenbestands- und Produktionsziel. Ja, das heißt, jeder gibt individuelle Ziele und jeder hat das gleiche Unternehmensziel. Sodass was, und das sind da Sachen, die man am Konzern irgendwo gesehen hat, wie das auch wirken kann. Ja, insofern war das etwas, was natürlich hier positiv wirken kann.
Wie war das dann so am Anfang? Also ich kann mir vorstellen, in so einem Traditionshaus wie Underberg, das auch unter den Mitarbeitenden zunächst mal vielleicht etwas skeptisch geguckt wird. Da kommt jemand, der kommt noch nicht mal aus der Getränkeindustrie, der kommt aus Konzernstrukturen und der kommt jetzt zu uns hier nach Rheinberg und soll uns erklären, wie es funktioniert. Wie hast du sowas erlebt oder wie würdest du mit sowas umgehen? Ich meine, dass da vielleicht auch erstmal kritisch geschaut wird, das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja, also das ist mit Sicherheit so. Und ich meine, das Gute ist, ich bin ja auch Teil des Teams. Also jetzt sind wir im Vorstand nur zu zweit, aber Thomas Mempel, der hat auch Vertrieb, Marketing. Insofern ist ja nicht so, dass wir da, ich sag mal, jetzt einer kommt als Heilsbringer, sondern wir sind ja hier als Team. Wir haben dann ja auch andere Leute reingebracht. Also wir haben gerade in der zweiten Ebene auch sehr viele Leute, auch weitere Impulse noch reingebracht. Mhm. Aber ein Lieblingsbeispiel ist da für mich immer ein Controller aus meinem Team, wo ich da gesagt habe, so, wir haben jetzt mit dem Aufsichtsrat hier die Sachen identifiziert, diese 4 Säulen wollen wir jetzt machen, und dann geht's weiter. Und dann sagt er so, ja, lass mal machen. Ja, und dann sagt er irgendwie 1,5 Jahre später, und tatsächlich haben sich dann so beispielsweise bei den Hubertus-Tropfen wirklich so die ersten Momentum gebildet, wo man sagt, oh, da ist wirklich was gekommen. Und wo er dann sagt, jetzt glaube ich dir. Und das hat bei manchen Leuten dann scheinbar 1,5 Jahre gedauert, diese Glaubwürdigkeit zu bekommen, wo man dann sieht, okay, die sagen nicht nur, die wollen A machen, sondern die machen es auch. Und das ist, glaube ich, wichtig, ja, weil oft ist es ja so, dass Ideen da sind, aber irgendwie entscheidet keiner oder man setzt nicht um. Und hier ist es lieber so, eine Sache machen und es ist ein Fehltritt. Ja, also ich habe der Familie damals gesagt, auch als ich im Interview war, also müssen mich in der Regel nicht ja zum Jagen tragen. Ja, ja. Also es passiert nicht, ja, aber und das ist auch das, was die erwarten. Ja, dann hauen sie lieber einmal mit auf den Finger, wenn die sagen, ah, das hätten wir uns anders gewünscht. Ja, aber in Summe, ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht.
Um mal den Bogen zum Anfang zu finden, du hast gesagt, du warst oder wolltest Leistungssportler werden. Siehst du da Parallelen zur Tätigkeit als CEO? Ist das
Ja, absolut. Weil ich sag mal, als ich damals Bundesliga gespielt habe, ich meine, Wasserball ist halt jetzt nicht so, wo man davon leben kann. Deswegen ist ja. man halt immer noch Amateur. Aber vom Prinzip ist es so, weil es einfach um ein Team geht. Und das ist eine Mannschaft, ne? Also ist das 7 Spielen parallel, Mannschaft normalerweise 13, außer man hat erweitert bis 15. Und das heißt, man muss sich verstehen können, ja. Und dann, oder man muss auch Sachen kompensieren können. An einem Tag hat einer mal einen schlechteren Tag, da muss jemand anders vielleicht mehr machen. Ja, und da gibt es nicht eben nur den einen, ja. Also ich transportiere das mal immer, die schönes Beispiel, wenn einer glaubt, hier, der ist der Superstar, der alles bewegt, das ist in der Regel nicht der Fall. Warum ist PSG, als Messi etc. Da waren, nicht Champions League-Sieger automatisch geworden? Mhm. Weil sie als Team nicht funktioniert haben. Also hier ist es schon wichtig, dass man sagt, okay, wie können wir als Team funktionieren? Und da ist es, dass der Einzelne nicht im Fokus steht. Da ist auch eine gewisse Demut erforderlich.
Mhm. Ich habe vor jetzt inzwischen fast 4 Jahren relativ am Anfang des Podcasts eine Episode aufgenommen mit dem damaligen Kapitän der Eishockey-Nationalmannschaft. Moritz Müller von den Kölner Haien war damals, glaube ich. Ich habe das nicht weiter verfolgt, ehrlich gesagt. Und der hat so mal einen ganz spannenden Satz gesagt, dass er meinte, als ich habe ihn gefragt, wie wird man Kapitän? Und dann meinte er, naja, das allererste ist, derjenige, der in der Kabine sagt, der will Kapitän werden, der wird es nicht. Kann man sowas übertragen auch auf die Rolle eines CEOs, dass jemand, der schon ganz früh sagt, ich werde jetzt mal Chef, der wird es wahrscheinlich eher nicht, sondern man muss da reinwachsen, sich reinkämpfen vielleicht auch?
Ja, also tendenziell würde ich sagen, ja. Ja, also ich weiß, Wasserball, sagt, wir waren eine sehr erfolgreiche Mannschaft und dann gab es ja immer so diese Jahrgangsversätze. Mhm. Und dann war ich irgendwann mal selbst dann tatsächlich mal Kapitän. Aber zu dem Zeitpunkt war ich mit 13, 14 irgendwie gar nicht reif. Und das Jahr war mal ein Jahr, wo wir auch nicht so erfolgreich waren. Ja, also als Mannschaft aus unterschiedlichen Gründen. Aber man muss halt wachsen tatsächlich. Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach Erfahrung sammelt. Und dann merkt man, dass jemand reifer wird. Ja, man kann rational alles immer gut erklären. Also gerade auch irgendwie mit 30, als ich im M&E-Bereich bei Metro, dann man muss halt irgendwo Erfahrung sammeln, man muss auch eine gewisse Geduld haben, aber trotzdem noch sagen können, was ist richtig oder falsch, faktenbasiert sein und nicht nur bauchbasiert. Ja, also das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Und wenn man das irgendwann hat, dann sieht man auch, dass die Performance besser wird, dass man auch andere inspirieren kann. Weil hier geht es ja nicht um Kämpfen. Ich kann, wenn ich der beste Kämpfer bin, aber ich kann keine Leute mitnehmen, dann wird man trotzdem kein CEO.
Das war für diesen Leadership-Teil ein wunderschönes Schlusswort. Jetzt will ich ganz zum Schluss nochmal auf diese 180 Jahre zurückkommen. Ich kann mir vorstellen, mit einem Unternehmen wie Underberg, mit den Produkten, ihr habt, seid ihr ja doch sehr nah an Partys, an Feiern dran. Das gibt bestimmt eine Riesensause bei euch. Oder was habt ihr geplant?
Ja, also mal sehen, ob es eine Riesensause wird. Nein, also sind glaube ich, da wieder zwei Sachen. Das ist das Erste für uns, muss ich auch mal sagen, 180, weil die meisten Leute, die mich fragen, ja 180, warum feiern wir das überhaupt? Ja, das ist ja irgendwie 195, 180 und so weiter. Ist ja nicht 200, ist nicht 175. So, aber 180 ist dieses Jahr schon für uns was extrem Wichtiges, weil wir, 175 war Corona, wir konnten gar nicht richtig feiern. Mhm. Wir durften nicht mal hier irgendwie Outdoor-Veranstaltungen machen und so weiter. Jetzt haben wir zusätzlich noch die Generationenübergang seit 2024 und das heißt eigentlich die Familie, der sich jetzt sukzessive hat, ist jetzt einfach die Bedeutung des 180-Jährigen für das Unternehmen ist viel größer als 175.
Ja.
So, deswegen ist das der Moment, den wir uns jetzt auch ausgesucht haben, um dann eigentlich zwei Sachen zu machen. Also beim 175. am 17.06. selbst, ja, also an dem ursprünglichen Tag, laden wir unsere Geschäftspartner ein, aus dem In- und Ausland, also irgendwie 100, 150 Externe und unsere Mitarbeiter für so ein eher, ich nenne es mal einen formelleren Teil, wo wir einfach natürlich sprechen wollen, wo wir natürlich auch über einfach Danke sagen wollen für die lange Partnerschaft, die einfach hat, weil am Ende ist man dann ohne Kunden und ohne die Geschäftspartner auch nichts. Und auch hier Leute dann noch einladen ins Stammhaus, einfach bei uns zu sein, wo es einfach Beziehungspflege. Das ist jetzt, sage ich mal, also Party würde ich das noch nicht nennen, aber einfach ein formales Plus Get-Together, ja.
Mhm.
Und aber für die Mitarbeiter, das ist mir aber auch sehr wichtig, dass wir dann sagen, da feiern wir schon. Und das machen wir 2 Tage später getrennt, auch mal eine andere Location. Und die Feier ist dann so gut, wie die Mitarbeiter sie feiern.
Jetzt überfalle ich dich mit einer Frage, die du vorher nicht gehört hast. Was schätzt du, wie sieht das in 180 Jahren aus? Wo steht Unterberg dann?
Oh, das ist
ein ganz schön,
also ich
ganz
denke
schön
schon in Dekaden, aber 100, also, so weit habe ich noch nicht gedacht. Nein, aber ich glaube, ich hoffe einfach hier diese Grundsatzdenke, dieses in Generationen zu denken. Also ist ja gar nicht Quartale, also börsennotiertes Unternehmen schon mal weg. Ja, auch nicht. Na, dann, also Dekade ist dann auch, aber wirklich, dass der Ludwig Hohler schon sagt, okay, ich denke auch schon an meinen Sohn. Das ist, glaube ich, die gute Grundvoraussetzung. Und wie weit wir dann durch Innovation, alkoholfreie Produkte oder auch andere Portfolio-Ideen, weil eins ist klar, die Welt verändert sich gerade massiv. Ja, auch die Industrie, Spirituosenindustrie, sowohl in Deutschland als auch international, verändert sich massiv und das wird nicht mehr 180 Jahre dauern. Hm. Also der Markt wird sich in den nächsten Jahren noch gewaltig ändern. Aber ich denke, dass wir im Dialog hier mit den Gesellschaftern schon gute Antworten finden.
Michael, das war super spannend. Vielen herzlichen Dank für die vielen guten Einblicke und auch Insights, was ihr hier so tut und deine Art Leadership zu leben. Das war sehr spannend. Vielen Dank dafür.
Ja, danke live.
Jetzt die letzte Frage, die hier jeder immer gestellt bekommt, ist, du wirst natürlich ab jetzt hoffentlich zum Stammhörer der Chefetage oder vielleicht warst du es ja auch schon, irgendwas musst du jetzt irgendwie nicken und
absolut.
Ja, sehr gut, sehr gut. Wen würdest du denn gerne mal bei mir hören? Hast du einen Tipp? Hast du jemanden, den du empfiehlst oder eine Branche oder gar jemanden, wo du sagst, Mensch, den kenne ich und den musst du einladen?
Ja, sind unterschiedlich. Ich habe natürlich, als fleißiger Hörer, habe ich mir gedacht, dass so eine Frage kommt. Nein, aber ich sag mal zwei, weil ich hatte die Astrid Herrmann, die ist CFO bei Beiersdorf, damals kennengelernt in Düsseldorf hier bei dem CFO Summit. Und das waren einfach auch spannende Geschichten, weil sie sowohl von ihrem Berufswerdegang als auch Beiersdorf als Familienunternehmen, dann sie als CFO und so weiter. Also kommen viele Sachen zusammen, kann ich mir super gut vorstellen und dann auch Neuprodukte, also was sie da auch über hier männliche Artikel etc. erzählt hat. Also das ist schon spannend gewesen. Und was ganz anderes, weil ich glaube, da traditioneller und nicht traditioneller, weil es auch kein typisches Geschäftsmodell ist, ist ja mal der Thomas Stoffmehl hier von Vorwerk, der CEO. Ist natürlich da auch, glaube ich, immer ganz offen, weil das dieses Direktvertriebsmodell, wir hatten ihn ja auch bei uns im Aufsichtsrat, waren immer spannende Diskussionen und ich freue mich auch immer noch, wenn ich ihn sehe und wir sprechen.
Ja.
Also das sind auch von der Persönlichkeit, glaube ich, zwei, die könnten ganz gut passen.
Das sind richtig gute Tipps, werde ich versuchen und Vorwerk wäre natürlich insofern gut, weil ich hatte vor anderthalb, 2 Jahren den CEO von der Friedrich-Vorwerk-Gruppe, aber die machen was vollkommen anderes, nämlich dass die machen diese riesigen Pipelines von Nord nach Süd für die Energieversorgung. Und der hat dann schon berichtet, dass sie eine Mitarbeiterin nur haben, die sich um die Anrufe kümmert, die für Vorwerk reinkommt. Aber nicht für ihr Vorwerk, sondern für das andere. Also von daher, das wäre eine schöne Verknüpfung, dann mal mit dem richtigen Vorwerk zu sprechen. Michael, vielen lieben Dank. Das hat ganz großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung hier nach Rheinberg, zu Unterberg. Wenn es euch da draußen auch Spaß gemacht hat, dann ist das jetzt spätestens der Moment, wo ihr einmal nochmal auf Abonnieren klicken solltet oder je nachdem, wo ihr das hört, kommentieren könnt, rezensieren könnt und das in eurem Netzwerk teilen solltet. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann seid ihr auch erstens beim nächsten Mal mit dabei und zeigt das allen Leuten, die das auch hören sollten. Und ja, dann freue ich mich darauf, euch bald wieder zu sehen, beziehungsweise ihr seht mich und ihr hört mich, aber das sagt man halt so. Von daher, bis bald. Tschüss.
Danke live. Tschüss.